Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Man könnte es als Krise der Aufklärung bezeichnen oder vielleicht sogar als Sieg einer Art von Gegenaufklärung. Wissenschaftliche Standards sind, Stichwort Klimakatastrophe, nicht länger der Maßstab für die Glaubwürdigkeit von Aussagen. Überprüfbare Experimente, verifizierbare Theorien und sogar die Vernunft selbst werden von Teilen der Gesellschaft nicht mehr ernst genommen und von manchen Regierungen sogar bestritten. Gleichzeitig steigen die Leichtgläubigkeit für Behauptungen, die nicht belegt und auch nicht belegbar sind, Chemtrails, geheime Untergrundregierungen, Homöopathie und für die gefühlten Wahrheiten. Ist der Kampf verloren? Siegen Aberglaube und Behauptungen? Oder könnten gerade Intellektuelle dazu beitragen, die Krise der Glaubwürdigkeit zu überwinden? Auch das sollte am Wochenende am Potsdamer Einstein-Forum verhandelt werden. Believe it or not, Crisis of Credibility, hieß der Kongress, den die Direktorin des Einstein-Forums, Susan Nyman, organisiert hatte. Und, habe ich sie gefragt, was können Intellektuelle noch beitragen?
Also wir haben keine Rezepte anzubieten. Was wir gemacht haben, war eine sehr schöne, wenn auch zum Teil deprimierende Runde von verschiedenen Erfahrungen genommen. Und da muss ich sagen, die hoffnungsvollste war die allerjüngste Beitragende und der älteste Beitragende. Die jüngste war die Frau Franziska Schreiber, ehemalige Pressesprecherin für die AfD Sachsen, die ein sehr wichtiges Buch geschrieben hatte letztes Jahr, Inside AfD. Und sie beschreibt erstens, wie sie Nachrichten manipuliert im Dienste der AfD, aber auch, wie sie mit Leuten redet nach ihrer Konversion, muss man sagen. Also nachdem sie zum Schluss gekommen ist, dass die AfD nach rechts driftet und ausgestiegen ist. Und sie hat sehr dafür plädiert, dass die gute alte Methoden der Aufklärung, also Vernunft und Information, wirklich wichtig sind. Dass man sie immer wieder anwenden müsste, wenn es darum geht, Rechtsradikalen oder Verhändler von Fake News zu überzeugen. Dass da tatsächlich ein Mangel an Information vorliegt und dass, wenn man die Leute nicht dämonisiert, dass man tatsächlich weiterkommt. Das war auch zum Beispiel von unserem Beirat, der Peter Garrison, Physiker und Wissenschaftshistoriker, mit einem Gespräch über die Krisen an der Universitäten. Er plädiert dafür, dass die Universitäten sich doch wirklich mehr an Menschen außerhalb der Universitäten wenden. Es gibt zum Beispiel etwas, was sehr populär ist, gerade unter Professoren, Programme, die in den Gefängnissen stattfinden, wo Verbrecher einen Hochschulabschluss nachmachen können. Und ich höre von Freunden, das sei die schönste und bedeutungsvollste Lehrtätigkeit, die sie jemals praktiziert haben. Der Prinzip, dass die Universitäten sich doch zurückgezogen haben und dass Wissenschaftler keine Ansehen bekommen dafür, wenn sie sich an Nichtwissenschaftler wendet, das schürt natürlich Gerede von Eliten, die sich nicht mit normalen Menschen kümmern.
Wenn Sie von den Universitäten sprechen, müssten die sich nicht auch Gedanken darüber machen, wie sie überhaupt die Öffentlichkeit erreichen? Ein Tweet von Donald Trump oder Viktor Orban, egal was für ein Blödsinn drinsteht, erreicht Millionen, ein Fachaufsatz, ein Vortrag, ein paar hundert Leute. Also es geht doch auch darum, wie kommt die Nachricht an die Leute?
Da würde ich viele Wissenschaftler, genauso wie Sie, den Schuld geben. Wir würden trainiert auf eine bestimmte Schreibweise. Wir bekommen keine Anerkennung dafür, normalerweise, wenn wir versuchen, auf eine Art und Weise zu schreiben, die nicht Wissenschaftler oder nicht mal unserem Fach erreicht. Mhm. Das ist natürlich schrecklich. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass viele Wissenschaftler sich nicht die Mühe machen. Peter Garrison, der langjährige Professor an Harvard ist, plädiert eben dafür, dass die Universitäten diese Mühe machen und vor allem die Professoren unterstützen, die sich die Mühe geben, also nicht nur immer weiter abstrusere Forschungen zu veröffentlichen, sondern direkt an der Öffentlichkeit zu gehen. Das wird nicht anerkannt oder weniger anerkannt, sowohl in Amerika wie auch in Europa. Und wir plädieren dafür, dass es anders wird.
Glauben Sie eigentlich, dass diese Ablehnung von Fakten, von überprüfbaren Theorien, dass das ein neues Phänomen ist? Oder hat es das eigentlich immer schon gegeben und erst jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeiten, sich zusammenzufinden, gegenseitig zu verstärken und die Wissenschaft sozusagen im Kollektiv abzulehnen?
Ja, letztere würde ich sagen. Ich meine, wir haben keinen Gatekeepers mehr. Und das hat jeder Referent auf unsere Tagung betont. Was tatsächlich neu ist, ist, dass jeder ein Mikrofon hat. Und zwar ein ziemlich lauter. Es ist zum ersten Mal möglich, 1 Milliarde Leute zu erreichen. Und auf einmal kann jeder seine Verschwörungstheorie ins Netz stellen. Und das ist ein Fall, wo Quantität schon die Qualität beeinflusst.
Susan Nyman war das, Direktorin am Einstein-Forum in Potsdam. Vielen Dank. Wenn's warm wird und bleibt und der Frühsommer in den Sommer übergeht, dann zieht es viele Menschen mit Kulturinteresse nach Südfrankreich. Nicht allein wegen der jahrhundertealten Bauwerke, die dort zu sehen sind. Ganz aktuelle, ganz zeitgenössische Kultur ist der Anlass. In Avignon, vor dem Papstpalast, in Theatern, Hallen, Hinterhöfen, findet nämlich jährlich ein bedeutendes Theaterfestival statt. Seit 1947 und mit einem beachtlich niedrigen Altersdurchschnitt bei den Besucherinnen und Besuchern, 29 Jahre nämlich. Die Themen dort scheinen nicht immer zur sommerlich leichten Stimmung in der Stadt zu passen. Schon am Eröffnungswochenende wollte Avignon die blinden Flecken der europäischen Geschichte thematisieren. Mit Alexandra Badea zum Beispiel, die schon in der vergangenen Saison einen französischen Militärskandal beleuchtet hat. Ein Massaker im Dezember 1944, bei dem Kolonialsoldaten im Senegal ein Blutbad an ehemaligen schwarzen Kriegsgefangenen verübt haben. In diesem Jahr gab es die Uraufführung eines neuen Stücks von ihr, Eberhard Spreng aus Avignon.
Eine junge Patientin mit akuten Selbstmordtendenzen auf der Suche nach einer im Dunkeln liegenden Familiengeschichte. Ein schwarzer Therapeut, ein Stuhl, eine Liege. Die rumänischstämmige Dramatikerin und Regisseurin Alexandra Badea setzt mit Quai de Seine ihre Reihe mit Stücken über verdrängte, unrühmliche Momente in der Geschichte der Grande Nation fort. Das sind theatrale Ermittlungen von Hintergründen zu der Frage, wie sich die große Geschichte in die Biografien ihrer Figuren einschreibt, wie Traumata entstehen. Die Therapie auf der nüchternen Vorderbühne wechselt mit sehr filmisch beleuchteten Szenen in einem zentralen Guckkasten in der Bühnenmitte. Da sieht man in kunstvollem Streiflicht ein Paar in Momenten des Streits und in Momenten großer Zärtlichkeit. Younes liebt Irène in Paris der frühen 1960er Jahre zu Zeiten des Algerienkrieges. Irène hat sich ihrer Familie von Algerien-Franzosen entfremdet. Younes ist ein gebürtiger Algerier, der seine Eltern im Massaker von Sétif verloren hat. Eine unmögliche Liebe in Zeiten des Krieges in Algerien und der blutigen Repression der Algerier in Frankreich, die im Massaker von Paris im Oktober 1961 gipfelte. Alexandra Badea meistert, was selten gelingt. Das große historische Bild scheint in der kleinen privaten Geschichte auf, ohne dass die Figuren dabei Papieren werden. Auch verzichtet der Abend auf illustrierendes Dokumentarmaterial, auf Videoprojektion jeder Art. Für kurze Momente werden Younes und Irène in der Vorstellungswelt des Publikums sogar zu nationalen Allegorien, Bildern für eine tragisch scheiternde Beziehung zwischen Frankreich und Algerien. Die inzwischen in Frankreich eingebürgerte Rumänin Badea, deren Stücke auch in Deutschland aufgeführt werden, wird in ihrer Reihe Point de Non-Retour zur Theatertherapeutin für französische Traumata. Sie, die Emigrantin, betätigt sich im Dienste der neuen Heimat als Instanz der Heilung. Solche Geschichten braucht Europa und solche Geschichten braucht das Festival in Avignon, das in diesem Jahr ganz offensichtlich seinen Beitrag gegen die aktuelle europafeindliche Stimmung leisten will. Auch in Nous, l'Europe, Banquet des Peuples ist das Verhältnis zwischen alten europäischen Gesellschaften und ihren neuen Zuwanderern immer wieder Thema. Laurent Godet hat eine frei assoziierende Textcollage zu Momenten der europäischen Geschichte verfasst, zu der Nazi-Vergangenheit genauso gehört wie die aktuelle Flüchtlingskrise, der Mauerfall, die Frage nach einer europäischen Hymne. Laurent Ozé hat das als performatives Konzepttheater ziemlich laut und flott inszeniert. Rings um die gewaltige Bühne sitzt der große Chor der Oper Avignon, ein Schlagzeuger treibt das Geschehen an und die perfekt zweisprachige Musikerin Caroline Rose fegt mit ihrer Gitarre über die Bühne. Das Poptheater mit musikalischen Evergreens und einem Mix von Europa-Themen geht so dahin, bis sich das Publikum verwundert die Augen reibt, weil nun Ex-Präsident François Hollande leibhaftig die Bühne betritt und auf die Europa-Fragen der Performer antwortet, auch auf die des alleingelassenen Volkes. Im ganzen 20. Jahrhundert waren es doch immer die einfachen Leute, die als Erste in den Krieg ziehen mussten und umkamen, sagt Hollande. Frieden ist also vor allem für sie wichtig. Natürlich tut es weh, dass gerade die volkstümlichen Schichten sich von Europa abgewendet haben. Man hat sie vergessen, ihre Lebensräume sind aufgegeben worden. Ihre Jugend sieht keine Zukunft. Unsere erste Pflicht ist also, den Kontakt zum Volk wieder aufzunehmen. Nach François Hollande wird jeweils eine andere, aber weniger prominente Person des öffentlichen Lebens die Aufführung als Europazeuge bereichern. Am Ende dieser von einem internationalen Ensemble getragenen, letztlich willkürlichen Collage singen alle Hey Jude von den Beatles mit dem an Europapolitiker appellierenden Refrain Make it better. Weniger großspurig kommt die Devotion des jungen Autors Clément Bondu daher. Auch hier sollen Europas Phantome auf die Bühne kommen, kulturelle Archetypen von Shakespeares Hamlet bis zu Dostojewskis Idiot. Auch dies eine wilde Szenencollage mit eingefügten Tableau vivant, starren Gruppenbildern und einer sehr frei assoziierenden und fabulierenden Sprache. Theater als poetischer Bewusstseinsstrom, aber etwas mehr dramaturgische Ordnung hätte Avignon zum Start gut getan.
Aktuelle Vergangenheit im südfranzösischen Sommer, Eberhard Spreng berichtete aus Avignon. Berlin, London, das Piemont und dann wieder Berlin ab 1968. Das waren die großen Stationen im Leben der Malerin Sarah Schumann, die eigentlich anders hieß, sich vor vielen Jahren aber für diesen Künstlernamen entschieden hat. Das Schöne und den Schrecken, heißt es immer wieder, habe sie dargestellt, auf Collagen, in Gemälden, auch Landschaftsbildern und auch als Kuratorin gearbeitet. 1977 gehörte sie zu den Initiatorinnen der Ausstellung Künstlerinnen international in Berlin und später Frankfurt am Main. Zu sehen waren zum ersten Mal in Deutschland bedeutende Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts wie Paula Modersohn-Becker, Frida Kahlo, Eva Hesse, Mary Bauermeister, Ulrike Rosenbach oder Diane Arbus. Heute wurde bekannt, dass Sarah Schumann schon am vergangenen Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Carsten Probst ist jetzt in unserem Studio in Berlin. Herr Probst, Sie haben als Kunstkritiker einiges von Sarah Schumann gesehen. Gibt es das eine Bild, das Sie vor Augen haben, wenn Sie heute Ihren Namen hören?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich bei einem Bild die Machart, also die Herstellung dieses Prozesses im Film direkt verfolgen konnte. Das Porträt Iris aus den 1970er Jahren, das wurde nämlich vom Filmemacher Harun Farocki seinerzeit mit Sarah Schumann in ihrem Studio in Berlin sozusagen in der Anfertigung verfolgt. Und vor einigen Jahren war dieser schöne, wirklich sehr schöne Film in einer Ausstellung im Heidelberger Kunstverein zu sehen. Farocki war mit Schumann auch sehr gut bekannt. Seine erste Frau damals hat für Schumann auch öfter Modell gestanden und er lässt nun sie nicht in diesem Film nicht nur im Gespräch zu Wort kommen. Er zeigt, wie dieses Bild eben in einzelnen Schritten entsteht ihre Arbeitsweise, aus Zeitungen, Zeitschriften Motive auszuschneiden, sie dann zu übermalen oder zu ummalen, dann wieder ein anderes Motiv zu nehmen, wieder eine neue Übermalung, einen ganzen Prozess ständig über Monate und Wochen des Entwerfens und Revidierens. Also diese Kombination von Malerei und Fotokollage, die dort auch zu sehen ist, das ist eigentlich prägend für Schumanns Arbeit auch in dieser Zeit, aber eben durch dieses eindringliche Filmporträt ist diese Arbeit mir eben ganz spontan in Gedanken gekommen.
Wenn von den Bildern von Sarah Schumann die Rede ist, dann ist immer die Rede von Farbmächtigkeit und das andere, was häufig gesagt wird, ich habe es vorhin auch zitiert, der Gegensatz vom Schönen und dem Schrecklichen. Was ist damit gemeint?
Ja, das eine hängt für mich eigentlich mit dem anderen zusammen. Die Farbenpracht, muss man sagen, die Schumanns Bilder teilweise auch wirklich ausstrahlen, das hat auf mich anfangs durchaus irritierend gewirkt. Also in der deutschen Malereitradition sind so leuchtende, manchmal floral anmutende, manchmal wolkig, rosige Farben auch nicht unbedingt die Regel. Das gilt dann auch immer schnell als dekorativ, aber man versteht dann doch vor ihren Bildern sehr schnell, dass sie damit ganz bewusst eine Konfrontation, einen Gegensatz innerhalb der Bilder heraufbeschworen hat. Und damit kommen wir vielleicht auch schon zu diesem schönen und schrecklichen. Anfangs hat sie ja vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Fotokollagen gemacht. Ich denke zum Beispiel an ein Bild, das ihr Gesicht inmitten eines Bombenkraters zeigt, also ein Maximum an Verletzlichkeit angesichts eines Maximums an Zerstörung und Gewalt. Und später ist sie auch mal in die DDR gereist, in den 80er Jahren nach Dresden, um sich dort sozusagen von der vom Krieg zerstörten Altstadt, die da noch so halbwegs so zu sehen war, inspirieren zu lassen für weitere Bilder, weil da eben der Inbegriff des Schönen neben dem Schrecklichen direkt gleichzeitig erschien, was in Westdeutschland aus ihrer Sicht weitgehend schon wegrepariert war. Mhm. Und das hat eben auch mit diesen leuchtenden Farben zu tun, die in ihren Bildern meist mit Elementen des Unfertigen, Skizzenhaften, des Zerstörten einhergehen. Das eine ging sozusagen nicht ohne das andere für sie.
Diese Ausstellung, von der auch schon die Rede war, Künstlerinnen international 1877 bis 1977, auch das muss man sich mal klar machen, 1977 in Deutschland die erste Ausstellung, in der überhaupt breit Künstlerinnen gezeigt werden, die hat für viel Wirbel, für viel Protest gesorgt. War sie eine politische Künstlerin? War sie eine Feministin? Wie hat sie sich gesehen?
Also Feministin wäre ihr, glaube ich, einerseits recht gewesen, andererseits hat sie aber immer darauf bestanden, dass sie sich nie vereinnahmen lassen wollte. Sie hat sich nie irgendeinem Kampf, beispielsweise jetzt gegen den Kunstmarkt, angeschlossen, nur weil der eben männlich dominiert war. Das interessierte sie eigentlich als Thema überhaupt nicht. Also bei dieser von der NGBK seinerzeit organisierten Ausstellung war sie einmal, wie sie in einem Interview selbst gesagt hat, anfangs, fast davon überzeugt, nach einer spezifisch weiblichen Kunst suchen zu müssen, bis ich dann im Verlauf dieser Arbeit entdeckt habe, dass das Geschlecht für die Kunst für sie völlig ohne Belang ist. Also sie hat die Tatsache, dass sie selbst immer Frauen gemalt hat, immer auch so begründet, dass sie Frau sei und sich damit eben einfach am besten auskenne.
Ihre Lebenspartnerin, die Schriftstellerin Sylvia Bovenschen, hat damals geschrieben gegen den Protestschwachsinn, Zitat, und hat dann aber auch ergänzt, vielleicht gab es da ein ganz einfaches Motiv für, ich wollte Sarah gefallen. Carsten Probst war das, zum Tod der Malerin Sarah Schumann. Vielen Dank. Eigentlich finden solche Arbeiten unter absolut sterilen Bedingungen und in hermetisch gesicherten Räumen statt. Im Rijksmuseum in Amsterdam schlägt man ab heute aber, indem man es anders macht, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das wahrscheinlich berühmteste Gemälde des Hauses trägt offiziell den schönen, einprägsamen Titel »Die Schützen vom Viertel 2 unter Leitung von Kapitän Franz Banning Kok und Leutnant Willem van Reutenburg macht sich bereit zum Ausrücken«. Und dieses berühmte Bild soll nun untersucht und später dann auch restauriert werden. Dafür aber bleibt Rembrandts Nachtwache, so der etwas kürzere, umgangssprachlichere Bildername, an Ort und Stelle, also sichtbar für die Scharen von Kunstfreunden, die extra dafür jedes Jahr nach Amsterdam kommen. Gleichzeitig muss das mit 3,60 Meter mal 4,40 Meter riesige Bild nicht groß bewegt werden, was Bildträger und Material ja ohnehin selten gut tut. Ludger Kazmierczak, er war vor Ort.
Operation Nachtwache steht auf den schwarzen Shirts der Mitarbeiter des Rijksmuseums. Doch bevor der Patient unters Messer kommt, steht ihm eine etwa ein Jahr lang dauernde Untersuchung bevor, die bisher aufwendigste in der fast 380-jährigen Geschichte der Nachtwache. Natürlich hätte man das rund 17 Quadratmeter große Gemälde dafür auch in eine Werkstatt bringen können, sagt Museumsdirektor Taco Dibitz. Aber in dem Fall wäre das Glanzstück der Ausstellung zu lange weg gewesen. Wenn wir es wegnehmen und in einem Atelier restaurieren würden, dann hätten wir uns sehr beeilen müssen. Aber die Nachtwache verdient einfach die Zeit, die für das Projekt nötig ist. Indem wir das nun öffentlich machen, können wir uns diese Zeit auch nehmen. Die Besucher dürfen tatsächlich zuschauen. Mit gebührendem Abstand, denn um das monumentale Gemälde herum hat das Museum eine 4,5 Meter hohe Glaswand errichten lassen. Live-Bilder aus der gläsernen Werkstatt werden auch im Internet übertragen. Die Nachtwache hängt nun ohne Rahmen in der Ehrengalerie des Rijksmuseums und muss sich von einem mobilen Röntgengerät Millimeter für Millimeter durchleuchten lassen.
Maar waar het eigenlijk op neerkommt, ist, dass wir laag für laag het schilderij untersuchen.
Das bedeutet, dass wir das Gemälde Schicht für Schicht untersuchen und dadurch erfahren, welche Pigmente Rembrandt verwendet hat. Und Pigmente stecken in Farbe. Es geht also darum, mit welcher Farbe hat er gemalt. Dadurch können wir die Farbe zum einen künftig besser behandeln und schützen, aber wir erfahren auch mehr darüber, wie Rembrandt gemalt hat. 25 Mitarbeiter sind an der Operation Nachtwache beteiligt. Kunsthistoriker, Restauratoren und Kuratoren, aber auch Fotografen, Techniker und Computerspezialisten. Anhand der Informationen, die sie gemeinsam sammeln und auswerten, soll dann in etwa einem Jahr entschieden werden, wie das Werk restauriert wird. Leiterin des Projekts ist Katrin Keune, die Chefin der Forschungsabteilung des Museums. Sie verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele. Erstens wollen wir wissen, in welchem Zustand sich die Nachtwache befindet. Wie hat sie sich verändert und was müssen wir während der Restaurierung machen? Und zweitens wollen wir noch mehr wissen über Rembrandts Technik, wie er mit Farben umgeht, wie hat er bestimmte Effekte geschaffen, welche Komposition liegt zugrunde und wie hat er damit gespielt. Wir wollen seine Gedanken lesen und erfahren, wie er die Nachtwache zusammengestellt hat. Seit ihrer Fertigstellung im Jahre 1642 ist die Nachtwache bereits 25 Mal restauriert worden. Zuletzt 1976, nachdem ein psychisch kranker Mann die Leinwand mit Messerstichen beschädigt hatte. Dass diese Ikone der niederländischen Malerei ausgerechnet jetzt erneut unter die Lupe genommen werde, habe gute Gründe, erklärt Museumschef Taco Dibitz. Es gibt ein paar Unebenheiten auf dem Tuch. An einigen Stellen hängt es etwas aus. Und im unteren Bereich haben wir einen weißen Farbschleier entdeckt. Und wir wollen wissen, woher der stammt. Und das können wir heute mit Techniken untersuchen, von denen wir früher nicht mal träumen konnten.
Techniken vor, waar we vroeger niet van konden dromen.
Operation Nightwatch hat begonnen, 3 Monate vor dem 350. Todestag des großen Meisters, den die Niederländer in diesem Rembrandt-Jahr überall im Land mit zahlreichen Events und Ausstellungen würdigen. Allein für das Research-Projekt im Rijksmuseum sind rund 3 Millionen Euro veranschlagt.
Operation Nachtwache, Ludger Kaczmierczak berichtete aus Amsterdam. Die Kulturmeldungen von heute hat Mascha Drost.
Dass mit João Gilberto eine echte brasilianische Legende gestorben ist, da ist man sich in seinem Heimatland einig. Zumindest fast jeder. Nach dem Tod der Bossa Nova-Legende haben zahlreiche Persönlichkeiten in Brasilien ihren Landsmann gewürdigt. Nur einer tat sich damit offensichtlich etwas schwer, ausgerechnet der Präsident Bolsonaro. Auf Gilberto angesprochen, sagte er lediglich, dieser sei eine, Zitat, bekannte Person gewesen. Dazu fügte er noch ein Beileid an die Familie an und fragte dann beim Reporter pflichtbewusst, ob es damit dann okay sei. Nachdem er diese offenbar lästige Pflicht hinter sich gebracht hatte, wurde er für die kühle Reaktion in Brasilien massiv kritisiert. Die Bossa Nova-Bewegung aus den 60er Jahren war vor allem der damaligen Militärdiktatur in Brasilien gegenüber feindlich gestimmt. Bolsonaro dagegen verweist immer wieder lobend auf diese Ära. Nachdem er bereits andere Etats wie die von Umwelt und Bildung drastisch gekürzt hat, will Bolsonaro auch bei Kunst und Kultur deutlich sparen. Das fängt nun scheinbar schon bei den Worten an. Angehörige und Fans von João Gilberto haben heute Abschied von ihm genommen. Der Leichnam des Vaters des Bossa Nova wurde heute im Stadttheater von Rio de Janeiro aufgebaut. Der amerikanische Künstler Andy Warhol hat sich Zeit seines Lebens von vorhandenen Werken inspirieren lassen. Die rechte Frage war für ihn dabei eher nebensächlich, aber nicht immer für die Urheber. In den 80er Jahren hatte Warhol ein Bild der Fotografin Lynn Goldsmith des Musikers Prince als Grundlage für eine 16-teilige Porträtserie genommen. Erst nach dem Tod des Musikers im Jahr 2016 entdeckte Goldsmith die Bilder der Serie im Internet und klagte wegen Urheberrechtsverletzung. Jetzt, nach über 2 Jahren, hat ein Gericht in den USA zugunsten der Andy Warhol Foundation for the Visual Arts entschieden. In der Urteilsbegründung hieß es, Warhols Prinz-Serie würde der Kunstwelt etwas Neues hinzufügen. Außerdem stünde sie auf dem Kunstmarkt nicht in Konkurrenz zu dem Originalfoto von Goldsmith. Die Bilder seien durch den Fair Use geschützt, eine in den USA geltende Regelung, welche die Nutzung von geschütztem Material unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Dieses Urteil könnte Auswirkungen auf künstlerische Freiheiten im Umgang mit urheberrechtsgeschützten Werken an sich haben.
Auch das war Kultur heute. Danke fürs Zu- und Weiterhören. Die Informationen am Abend, nach den Nachrichten zum Beispiel, da geht es dann unter anderem um die Diskussion über deutsche Bodentruppen in Syrien. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Auf bald.